Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Lesung haben wir Psalm 107, Vers 23 bis 32. Psalm 107. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du zur Rechten des Vaters sitzt, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass deine Gemeinde dein Augapfel ist, Herr, dass sie geschützt, gepflegt, ernährt, erzogen wird, vorbereitet auf den Tag der Wiederkunft. Danke, dass wir jetzt wieder hören dürfen. Mach uns still und schenke Frucht zur Ehre des Vaters. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister aus Riedlingen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch, auf die Begegnungen. Und ich grüße euch auch recht herzlich von der Gemeinde Massenbach. Das Thema für den heutigen Tag, für die Predigt, heißt: Wenn der Sturm nicht das letzte Wort hat. Und dazu lese ich den Text aus Lukas 8, die Verse 22 bis 25. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Während dieser Zeit geschah es einmal, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte: Wir fahren ans andere Ufer. So fuhren sie ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn und riefen: Herr, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Zu den Jüngern aber sagte er: Wo ist euer Glaube? Sie waren erschrocken und sehr erstaunt und sagten zueinander: Wer ist nur das, dass er sogar dem Wind und den Wellen befiehlt? Und sie gehorchen ihm. Soweit der Predigttext. Wir haben vom Alten Testament in dem Psalm 107 einen ganz ähnlichen Text. Auch hier geht es um eine Seefahrt. Es geht um einen Sturmwind und es geht, wie der Vers 29 sagt von Psalm 107, sie taumelten und schwankten wie Betrunkene, es versagte alle ihre Weisheit. Dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen, und dann er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Ja, ihr Lieben, diese Geschichte kann man auf zweifache Weise auslegen. Einmal kann es um mein Lebensschiff gehen, das in Sturm und Wellen gerät. Zum anderen kann das Schiff aber auch die Gemeinde abbilden, in denen man, der man sich ja zusammen mit den anderen Jüngern sozusagen befindet. Ich werde es in beide Richtungen auslegen. Gehen wir es an. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, das können wir alle, dieses Lied. Zumindest dann ist es schön, wenn kein Sturm aufkommt. Wenn das so ist, dann ist sehr schnell Schluss mit lustig. Und die Geschichte beginnt bei dem lustig und schön. Jesus gibt seinen Jüngern einen völlig unspektakulären Auftrag. Wir fahren auf die andere Seite des Sees. Und die Jünger oder einige von den Jüngern waren ja Fischer. Also das haben die sicherlich nicht zum ersten Mal gemacht. Und mit dem See Genezareth und mit den Booten waren sie ja vertraut. Also das war jetzt nichts Besonderes für die. Aber sie haben dennoch die Aufforderung Jesus sofort befolgt. Man könnte gleich von einem Glaubensgehorsam sprechen. Dieser Vorgang macht auch deutlich, was Nachfolge bedeutet. Auf der einen Seite ist das Ufer, da liegt auch das Schiff von Jesus. Und jeder hat die Chance, bei Jesus einzusteigen und sich ans andere Ufer bringen zu lassen. Wer ans andere Ufer kommen will, muss aber einsteigen. Sonst kommt er nicht ans Ziel. Und am Anfang sieht das mit der Nachfolge ganz harmlos aus. Die See ist glatt, die Brise schwach. Das Ganze wirkt so wie ein, ja, wie ein Schiffsausflug. Die Sonne scheint und das ist doch toll, auf dem Wasser zu sein und zu rudern. Jesus schläft in der Ecke, es herrscht Frieden an Bord. So stelle ich mir die ideale Gemeinde vor. Es herrscht Frieden an Bord. Aber leider bleibt es nicht so. Ich habe deshalb drei Punkte zu diesem Text. Der erste Punkt, der nächste Sturm kommt bestimmt. Und der zweite Punkt, aber Jesus ist in Rufweite. Und der dritte Punkt, mit Jesus gelingt die Überfahrt. Gehen wir es an. Der nächste Sturm kommt bestimmt, ist also der erste Punkt. Wir lesen in Vers 23, plötzlich kam ein Sturm auf, das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Also da waren Petrus, Andreas, Jakobus, das waren erfahrene Fischer, die kannten den See Genezareth gut, aber auch sie sind offensichtlich diesem Sturm hilflos ausgeliefert. Sie erkennen sofort, wie gefährlich dieser Sturm ist. Selbst gute Schwimmer hätten in diesem Sturm keine Überlebenschance. Aber wie kann das möglich sein, denken wir jetzt vielleicht. Wie können die Jünger einem lebensbedrohenden Sturm ausgesetzt sein, wenn Jesus sie auffordert, den See zu überqueren? Hatte Jesus diesen Sturm vergessen oder nicht vorhergesehen? Hätte Jesus nicht den Sturm erst abwarten können und erst danach den Jüngern den Auftrag gegeben, den See zu überqueren? Das wäre doch eine wunderbare Bewahrung gewesen. Die Jünger hätten überall darüber berichten können, wie sie Jesus vor dem Sturm bewahrt hat. Er hat gesagt, wartet noch 2 Stunden oder 3 Stunden, bis ein Sturm vorbei ist, dann könnt ihr rüberfahren. Wäre doch toll gewesen. Er bewahrt uns auf allen seinen Wegen. Das finden wir alle toll. Nur war es hier aber nicht so, es kam anders. Mitten im See, der ist so etwa, glaube 13 Kilometer breit, sind sie diesem schrecklichen Sturm ausgeliefert. Jesus ist zwar im Schiff, aber er schläft. Wie kann man bei diesem Unwetter überhaupt noch schlafen? Warum setzt Jesus seine Jünger dieser lebensbedrohenden Gefahr aus? Warum nun lässt er es zu, dass seine Nachfolger heftige Angstzustände durchmachen müssen? Ja, warum wohl? Ich glaube, Jesus wollte an diesem Tag seinen Jüngern und auch uns eine Lektion erteilen, die auch für dich und mich von größter Wichtigkeit ist. Jesus konfrontiert an diesem Tag die Jünger mit der Wirklichkeit des christlichen Lebens. Er will ihnen eindrücklich verdeutlichen, veranschaulichen, dass selbst wenn Jesus mit ihnen auf dem Schiff ist, Stürme nicht ausbleiben. Mit anderen Worten, es ist normal, dass Christen auch in schwierige, ja sogar lebensbedrohende Situationen geraten und kommen können, und zwar auch dann, wenn sie für das Reich Gottes unterwegs sind. Es gibt in dieser Welt viele unausrottbare Irrtümer. Zum Beispiel habe ich vor kurzem gehört, man habe in den Nachrichten, man habe Menschen aus einem eingestürzten Haus evakuiert. Ja, Menschen kann man aber gar nicht evakuieren. In Evakuierung, da steckt ja das Wort Vakuum drin, das heißt leer machen. Man kann Häuser oder Städte evakuieren, also leer räumen, leer machen, aber Menschen nicht. Dennoch wird es x-mal in den Nachrichten verwendet, dass Menschen evakuiert wurden, aber die kann man nicht evakuieren, also leer machen. Und zu den Irrtümern im christlichen Sinn gehört es zu glauben, mit Jesus käme man nicht in Stürme, mit Jesus käme man nicht in Schwierigkeiten. Im Gegenteil, Stürme sind normal. Und Jesus sagt an anderer Stelle in Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester, aber ich habe keine Wohnung, ich habe kein Bett, wo ich mich zum Schlafen hinlegen kann. Mit anderen Worten, ich kann dir keine sichere Existenz bieten. Oder nehmen wir den Paulus, der erlebte auf seinen Reisen nicht nur Verfolgung, Gefängnis, Schläge, sondern er musste auch, wie ich finde, jedenfalls überproportional viel einstecken, viele Unfälle erleben. So berichtet er den Korinthern einmal in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 25, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Und es war auf einer Missionsreise. Er war für Christus unterwegs und er kam in allergrößter Schwierigkeiten. Einen Tag und eine Nacht auf dem tiefen, offenen Meer zu treiben, das ist ja nun nicht gerade das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das ist die Realität in unserem Glauben. Mit Jesus zu leben heißt nicht, dass wir vom Elend, von Krankheit, von Unfällen, von sonst irgendwas verschont werden. Gott ist nicht in erster Linie für ein problemloses und unkompliziertes Leben verantwortlich. Nein, es geht um viel Wichtigeres, nämlich, dass wir oder ob wir für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Wahre Nachfolge heißt also dann auch, dass Jesus dich mal auf die hohe See schickt, wo dir der Wind um die Ohren pfeift. Ja, ich möchte sogar die These wagen, jeder, der Jesus nachfolgt, kommt irgendwann mal in Schwierigkeiten, eben weil er Jesus nachfolgt, nicht obwohl, weil er Jesus nachfolgt. Und die Gefahr besteht darin, in solchen Lebensabschnitten an der Liebe Gottes zu zweifeln. Gehen wir mal weiter mit unserer Geschichte. Jesus war und ist ja nicht nur Gott, sondern er ist auch gleichzeitig zu 100% Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er war hungrig und durstig, er kannte Schmerzen, er weinte und er war auch müde. Er muss sehr müde gewesen sein, denn er schlief fest und tief, als der Sturm schon im vollen Gange war. In Vers 24 lesen wir, die Jünger gingen zu Jesus und weckten ihn und riefen, Herr, Herr, wir gehen unter. Die haben nicht gesagt, wenn sich jetzt nicht gleich was ändert, dann werden die über umkommen. Nein, die sagen, wir gehen unter. Wir kommen um, unser letztes Stündlein hat geschlagen, aus, Ende, Feierabend. Das war ihr Ergebnis nach Einschätzung ihrer Lage. Nach menschlichem Ermessen und ihren Erfahrungen als Fischer war diese Einschätzung sicher nicht falsch. Sie waren definitiv in Lebensgefahr. Stürme gibt es also nicht nur auf dem Wasser. Wir werden ja selten einen See mit einem Kran überqueren. Stürme des Lebens können bei uns völlig anders aussehen. Finanzielle Probleme, Missverständnisse in der Ehe, in Familie, Streit in der Nachbarschaft, schwere Krankheiten, Stress in der Schule, Herausforderungen im Beruf, Überforderungen mit der allgemeinen Lebenssituation. Plötzlich geht es nicht mehr glatt, sondern schief und irgendwann heißt es, Sie liegen schief, Herr Kollege, und zwar deshalb, weil Sie zu einer fundamentalistischen Freikirche gehören. und du kommst in Schwierigkeiten, weil du Jesus nachfolgst. Konsequente Nachfolge bringt unweigerlich Gegenwind. Und wer bei Jesus einsteigt, muss mit Wind rechnen. Heute noch mehr als früher. Eines Tages gibt es vielleicht um deine Person einen Wirbelwind, dass du nicht mehr ein- noch ausweist. Das haben etwa die Brüder Olaf Latzl oder auch hier der Bruder Jakob Czarnke leidvoll erlebt. Und wer möchte, dass die Fahrt seines Lebens glatt verläuft, der ist bei Jesus auf dem falschen Dampfer. Jesus ist kein Talisman, der eine unfallfreie Lebensfahrt garantiert. Aber klar ist auch, es ist nicht Jesus, der den Terror macht. Er macht ja gar nichts. Er jagt uns keine Angst ein. Der Urheber des Sturmes ist nicht Jesus, sondern sein Gegenspieler. Den gibt es nämlich auch noch, der Teufel. Und der Teufel ist es, der Sturm läuft. Wir haben vorhin das schöne Lied "Ein feste Burg" ist unser Gott gesungen und da heißt es: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns verschlingen. Genau diese Situation haben wir. Wer Johann Sebastian Bach hat aus diesem Lied eine Reformationskantate geschmiedet und er hat auch diese Strophe vertont: Und wenn die Welt voll Teufel wäre, richtig dramatisch. Der Aufruhr der Hölle ist damit beschrieben. Die Welt ist voll Teufel und der kann es nicht ertragen, dass sich Menschen im Schiff der Gemeinde wohlfühlen. Der kann es nicht ertragen, dass das Schiff in Ruhe dahin segelt. Er muss Wind machen. Das ist ein Grund, warum das Leben mit Jesus so unruhig ist. Wenn du also den lieben Gott einen guten Mann sein lässt und dich hübsch von Jesus fernhältst, dann hast du vom Teufel auch deine Ruhe. Solche Menschen hat der Teufel nämlich sowieso in der Tasche. Die sind für ihn uninteressant, für die wird er keinen Sturm organisieren. Aber in dem Moment, wo du mit dem Glauben ernst machst, wo du bei Jesus einsteigst, da geht auch die Hölle los. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen. Bestimmt haben viele von euch solche Situationen schon erlebt, wo du denkst, alles wächst dir über den Kopf, du packst es nicht mehr, du blickst nicht mehr durch, du weißt nicht mehr, was du zuerst machen sollst, so wie die Jünger hier in dieser Geschichte, die komplett handlungsunfähig waren. Sie wissen einfach nicht mehr, was sie machen sollen, sie wenden sich also an den Herrn Jesus: Herr, wir gehen unter. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt: Aber Jesus ist in Rufweite. Das muss man sich mal vorstellen. Während die Mannschaft des Schiffs um ihr Leben kämpft, da schläft Jesus. Und genau das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt. Wir haben manchmal den Eindruck, alle Teufel sind hellwach, aber Gott, Jesus schläft. Da gibt es Krieg, da gibt es Ungerechtigkeit, da versetzt uns das Leben einen Schlag nach dem anderen. Da wird euch die Gemeinnützigkeit aberkannt, da plagen sich Gemeinden mit dem Spaltpilz herum und wir denken, jetzt müsste doch Gott eingreifen. Und wir fragen uns, wie kann er das denn zulassen? Und wir haben den Eindruck, er schläft. Und dann fragen wir uns, weiß er überhaupt, wie es mir geht? Hat er eine Ahnung davon, in welchen Problemen ich drin stecke? Sieht er nicht, dass ich aus dem letzten Loch pfeife? Dass meine Kraft zu Ende geht? Guckt er stillschweigend zu, wie die mich hier fertig machen? Ist Gott denn überhaupt noch da? Kümmert er sich überhaupt noch um unsere Gemeinde? Nochmals, dass es Stürme gibt, ist unbestritten. Christsein bewahrt nicht davor, nur weil Jesus im Boot ist, das habe ich schon gesagt, macht der Sturm keinen Bogen um die Jünger. Aber auch wenn er schläft, er ist in Rufweite. Jesus sitzt mit uns im gleichen Boot. Und solange Jesus bei uns im Leben und in der Gemeinde drin sitzt, kann das Boot nicht untergehen. Deshalb ist die Aufregung der Jünger umsonst. Und weil das so ist, deshalb verteilt Jesus jetzt keine Beruhigungspillen, so nach dem Motto, also liebe Leute, habt keine Angst, kommt schon wieder alles ins Lot, auf Sturm folgt Sonnenschein. Und er brüllt die verängstigten Jünger auch nicht zusammen, so nach dem Motto, ihr Feiglinge, reißt euch gefälligst mal zusammen. Oder sagt auch nicht, als Kapitän des Schiffes befehle ich, Angst ist verboten, so nicht. Mit Befehlen, mit Beschwichtigungen, mit Argumenten ist der Angst nicht beizukommen. Die Angst sitzt nicht im Kopf, sie sitzt im Herzen, also in Bereichen, wo die Vernunft gar nicht so richtig reinreicht. Die Angst sitzt im Bereich, wo nur der Glaube Zugang hat. Die Angst kann nur durch Glauben überwunden werden. Deshalb stellt ja auch Jesus seinen verängstigten Jüngern, nachdem er mit einer Handbewegung für Ruhe gesorgt hatte, nur eine einzige Frage, nämlich die Frage, er stand auf, bedrohte den Wind und die Wellen, da hörten sie auf zu toben und wurden ganz still, da sagte er zu den Jüngern, und jetzt kommt die Frage, wo ist euer Glaube? Das ist die Frage, die heute an uns gestellt wird. Mit allen möglichen Mitteln wird versucht, von außen das Schiff der Gemeinde zum Kentern zu bringen. Und händereibend warten viele schon sicher auf den Moment, wo eine Gemeinde verschwindet. Manche möchten ja gern noch nachhelfen. Und wir, die wir drin sitzen, fragen uns verängstigt, wie lange wird sich denn das Gemeindeschiff noch über Wasser halten können? Wir werden nachher das Lied hören, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird mein Bruder singen. Und da heißt es, wird genau diese Frage gestellt. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Und dann die Bitte, bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Kommen wir nochmal auf den Tadel von Jesus zurück. Wo bleibt euer Glaube? Aber bitte sehr, das ist doch ganz normal, wie sich die Jünger verhalten hatten. Wieso zeigt Jesus nicht mehr Verständnis für ihr Verhalten? Sie taten das einzig Richtige, sie gingen mit ihrer Not zu Jesus und sagen, Jesus, bitte hilf uns. Sie haben das gemacht, was auch wir in unserer Not tun sollen. Mit Jesus sprechen, beten, das habe ich auch selbst schon verkündigt. Und warum rühmt sie jetzt Jesus nicht dafür? Er hätte doch sagen können, jawohl, ihr Jünger, ihr habt euch vorbildlich verhalten, ihr seid zu mir gekommen mit euren Sorgen, Problemen, Nöten. Ihr habt nichts Besseres tun können, als mich um Hilfe zu bitten. Aber Jesus lobt die Jünger gar nicht. Er wirft ihnen sogar Unglaube vor. Ja, das ist im ersten Moment etwas irritierend. Wenn wir aber mal genauer hinsehen, dann können wir den Vorwurf von Jesus verstehen. Die Jünger haben sich nicht an Jesus gewandt im Bewusstsein, dass er der Sohn Gottes ist, sondern vielmehr machen die Jünger Jesus einen Vorwurf, dass er noch schläft, während sie ums Überleben kämpfen. Meister, wir sind verloren. Jesus, hilf uns, kämpfe mit uns. Wir müssen Wasser aus dem Schiff schöpfen. Jeder Mann wird gebraucht. Das war ihre Intention. In ihrer Verzweiflung haben sie die Übersicht verloren. Sie haben nicht realisiert, dass, wenn Jesus im Schiff ist, sie sich nicht fürchten müssen, selbst dann nicht, wenn das Schiff untergehen würde. Obwohl sie schon viel mit Jesus erlebt haben, Zeugen vieler Wunder waren, haben sie Jesus nicht vertraut. Sie haben geglaubt, Jesus sei mit diesem Sturm genauso überfordert wie sie. Und deshalb waren sie total überrascht, als Jesus den Sturm gestillt hat. Und sie fragen sich, wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Ja, für uns klingt diese Frage relativ seltsam, nach dem, was die Jünger schon alles erlebt haben, an Wunder. Ja, die Jünger waren erschrocken und erstaunt über Jesus. In der heutigen Jugendsprache würde man sagen, sie waren geflasht. Ihnen wurde wieder einmal ganz neu bewusst, wer dieser Jesus wirklich ist. Mit 2000-jährigem Abstand ist es leicht zu sagen, na, die Jünger hätten es erkennen müssen. Aber wenn du selbst in so einer Situation bist, ist es viel, viel schwieriger. Ihnen wurde aber neu bewusst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mann, dem selbst Wind und Wellen gehorchen, der Mann, dem nichts unmöglich ist, der Gott, der Mensch geworden ist, damit wir Menschen bei Gott sein können. Dieser Sohn, dieser Mensch ist der Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir wissen, dass er uns jederzeit auf jede Weise helfen kann. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat auch das schon erlebt. Aber glauben wir es auch wirklich, dass er es kann? Petrus fordert uns auf in 1. Petrus 5, Vers 7, legt alle eure Sorgen bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Vergessen wir das nie. Selbst wenn Jesus meinen Sturm nicht stillt, auch dafür gibt es bestimmt Gründe. Gründe, die ich vielleicht in diesem Leben verstehe, Gründe, die ich vielleicht aber in diesem Leben nicht verstehe. Aber in der Ewigkeit werde ich verstehen, warum Jesus bei mir manchen Sturm nicht gestillt hat. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Der heißt, mit Jesus gelingt die Überfahrt. Ich hätte den Punkt auch überschreiben können, so wie die ganze Predigt, wenn der Sturm nicht das letzte Wort hat, aber da das die Überschrift über die ganze Predigt ist, wollte ich hier eine andere Überschrift finden. In der Parallelstelle in Markus 4, Vers 38 sagt Jesus zum Sturm, und jetzt ist die alte Luther-Übersetzung, aber da wird es wirklich am deutlichsten, schweig und verstumme, befiehlt er dem Sturm. Ein Wort von Jesus genügt. Ein Wort von Jesus und die Situation hat sich schlagartig geändert. Und das gilt auch für unser Leben. Egal wie tief gesunken oder wie festgefahren dein Lebensschiff ist, Jesus möchte dich wieder flott machen. Jedenfalls lehnt uns Jesus ein, bei ihm ins Boot einzusteigen. Dass es keine gemütliche Fahrt wird, habe ich schon gesagt. Aber ich sage euch auch wenn wir in Stürme kommen, es ist besser, bei Jesus einzusteigen, als dass der Teufel Schlitten mit dir fährt. Denn beim Teufel geht es in jedem Fall nach unten. Und in der heutigen Zeit versuchen die Springfluten der Gottlosigkeit uns alle vom Deck runter zu spülen. Liebe Geschwister, eines ist gewiss, wenn wir Jesus an Bord haben, gehen wir nicht unter und auch die Gemeinde wird nicht untergehen. Die hat die Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Das Gemeindeschiff fährt nun seit 2000 Jahren durch das Meer der Weltgeschichte und es haben schon viele versucht, es zu versenken. Noch niemand ist es gelungen. Weil nämlich die Verheißung, wie ich sie eben genannt habe, steht, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt überwältigen, das heißt der Teufel kann sie nicht kaputt machen. Und wer in diesem Schiff, genannt die Gemeinde, drin sitzt, der kommt am Schluss nach allen Problemen und Schwierigkeiten ans andere Ufer, in Gottes Reich, in seinen Frieden. Nachfolge heißt also rausfahren auf die offene See, kämpfen, leiden. Und wenn dir das alles zu viel ist, dann brauchst du erst gar nicht einzusteigen. Du musst bloß bedenken, wer nicht einsteigt, kommt auch nicht ans andere Ufer, kommt nicht in die Herrlichkeit Jesu. Und das wäre schade, denn es kommt ja im Leben nicht darauf an, dass wir unsere Ruhe haben, sondern dass wir ans Ziel kommen. Das Leben ist ja nur mikroskopisch klein gegenüber der unendlichen Ewigkeit. Lohnt sich da nicht, bei Jesus einzusteigen für die unendliche Ewigkeit? Jesus hat die Vollmacht, nicht nur die tatsächlichen Stürme, die meteorologischen Stürme zum Schweigen zu bringen. Er kann und will auch die Stürme unseres Lebens befrieden. Und er kann auch zu deinen Stürmen sagen, schweig und verstumme. Seine Hilfe ist nur ein Gebet weit entfernt. Selbst wenn es scheint, als würde er deine Probleme nicht sehen, selbst wenn du das Gefühl hast, dass er schläft, er ist da. Und hat die Kontrolle, egal wie wild der Sturm tobt. Ja, Jesus will uns durch alle Stürme hindurch ans andere Ufer zu bringen. Und um es auch am Schluss noch einmal deutlich zu sagen, ans andere Ufer kommt nur, wer bei Jesus eingestiegen ist. Wir werden am Schluss, zum Abschluss des Gottesdienstes, das Lied hören. Und wer das nachsprechen kann, der kommt auch ans andere Ufer. Da heißt es in diesem Lied, das wir nachher hören werden: Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Und wir werden als Gemeinde dann auch noch das Bekenntnislied singen: Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Darauf kommt es an. Und der, der entschieden ist, auf Jesus, mit Jesus zu gehen, der kommt ans andere Ufer, wo Freude und Herrlichkeit uns erwarten. Amen. Wir wollen zusammen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Boot sitzen, in einem Boot, in dem du auch bist. Und wir danken dir, dass egal was geschieht, wir am Ende ans Ziel kommen werden, an deine ewige Herrlichkeit. O Herr, schenkst, dass wir auch immer wieder daran denken. Schenkst, dass wir gerade dann daran denken, wenn uns die Probleme dieses Lebens überwältigen wollen, wenn uns die Probleme des Lebens schwer zu schaffen machen, sei es durch Krankheit, durch finanzielle Dinge, durch Arbeitslosigkeit. Herr, du bist groß und wunderbar und kannst uns aber auch in solchen praktischen Dingen helfen. Ja, damit dürfen wir auch zu dir kommen. Und Herr, nun bitten wir dich auch für die Gemeinde in Riedlingen. Herr, du weißt, auch wenn sie immer wieder in schwere See gerät, wie andere Gemeinden auch, dann du bist da und schenkst, dass sie gut durch Sturm und Wetter kommen. Mit dir an Bord wird es gelingen, auch wenn es oft möglich, auch wenn es oft so aussieht, als müssten wir verzweifeln. Der Jesus sei aber auch bei jedem von uns, gerade jetzt in dieser Woche wieder, wenn wir in den Alltag kommen, und schenk uns auch da die Kraft, durch Stürme zu kommen. Schenk, dass wir auch mal bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn wir von dir reden, wenn wir von dir erzählen, wenn wir deinen Glauben oder unseren Glauben vorleben. O Herr Jesus Christus, stärke uns da und zeig uns, dass wir mit dir ans Ziel kommen. Ja, und ich bitte dich, dass jeder, der hier zuhört, ans Ziel kommt, in deine Herrlichkeit. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.